Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.
Der 11.03.2025, noch 9 Tage bis zum Frühlingsanfang. Und wahrscheinlich sitzt deshalb schon im Hawaii-Hemd und der Boxershort der Carsten am anderen Ende der Leitung. Hallo Carsten.
Nein, natürlich. Das trage ich ständig bei der Arbeit.
Ja?
Hawaii-Short.
Du schwitzt dann noch so viel, ne, bei der Arbeit.
Ja, natürlich. Und dann Achseln besonders so. Und das ist dann schön luftig, so ein Hemdchen.
So, jetzt haben wir unseren Hörer auch wieder verloren. Ich wollte jetzt gerade sagen, apropos Achseln, aber hast du schon geschwitzt jetzt die letzten Tage mit deinem Boot? Hast du was dann gemacht? Frühlingsfit?
Oh, Sonntag war doch cool, oder? Also da war ja hier Frühlingsanfang und da kamen, Frühlingsgefühle für einen Segler sind ja anders zu interpretieren. Ne? Da kribbelt es ja richtig und freut sich aufs Wasser zu sehen und es glitzerte alles und ich war auch tatsächlich, wo waren wir denn? Vorletzten Sonntag irgendwie im Contender eröffnet, die am Westensee habe ich gerade mein Schiff liegen, da sind wir zu dritt gesegelt. Und ja, ich wollte dann irgendwie am Sonntag, hat mir jetzt gesagt, mach mal vielleicht nochmal, aber da war dann leider doch ein bisschen wenig Wind und dann haben wir ein bisschen gebastelt und auf den See geguckt und jetzt habe ich das Schiff aber nach Schicksee gebracht. Und ja, fängt mal, gibt ja da auch genug, hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, haben den Wandenspannung gemessen, mit Daten ausgetauscht und das ist leider, ich hab so das Gefühl, die Büchse der Pandora irgendwie geöffnet zu haben, sobald man sich damit irgendwelchen Daten beschäftigt. Du kannst von Höcksken auf Stöcksken haben, sagen wir mal bei uns in der alten Heimat. Weil du kannst ja so viele Variable zueinander verstellen am Schiff und dann kann man sich auch ganz schnell wieder verrückt machen. Aber wir kommen dem auf den Grund und das eben tatsächlich im T-Shirt zu machen, am Boot rumzubasteln, ich meine, ist jetzt auch schon wieder alles vorbei, aber die Kälte hat uns wieder, aber das war so ein kleiner Ausblick, bald geht's im Grunde los und wir haben auch jetzt letztens schon wieder, unter Drachencrew ein kleines Treffen gemacht und guck mal, am 5.6. geht's ja schon auf der Alster los mit die ersten, haben wir mal so zwei Drachenregatten hintereinander. Das fühlt sich alles schon sehr positiv an und guter Ausblick.
Ja, hier auf der Förde hast du auch schon die ersten Segel wieder gesehen, das geht immer ist, ganz, ne, schnell. Das geht ratzfatz, das wird jetzt auch immer mehr. Und bei mir ist auch, es ist immer das Gleiche, bei mir kommt jetzt ein bisschen Druck, also Thermik oder Druck, was sagt man, Thermik, sag ich mal, kommt man rein. Weil ich jetzt, ich merke schon, dass ich, mein früher in Brandenburg, der große Vorteil da war, mit dem Boot, der einzige übrigens, dass ich zu Fuß 2 Minuten bis zur Halle brauchte, wo ich gewohnt habe, wo das Boot stand. Das heißt, du konntest morgens mal hin, eine Stunde, konntest was machen, dann bist du wieder arbeiten gegangen. Das geht jetzt nicht mehr, weil ich brauche halt immer so eine Dreiviertelstunde bis Schleswig.
Aber bist ja jetzt an dem Ahoi, ne, wo wir drüber sprachen, oder?
Na, im Winterlager bin ich ja noch bei Ilensee da oben.
Ach so, okay.
Genau, und ich muss ja noch wirklich dringend machen, meinen Holzrig neu lacken, neue Schichten. Und da habe ich jetzt erstmal, war ich vor einer Woche da und habe alle Beschläge abgeschraubt von diesem 70 Jahre alten Mast, der tierisch leicht ist. Ich wusste gar nicht, der ist hohl innen drin. Das habe ich auch zum ersten Mal gemerkt.
Aha.
Ja, der ist echt leicht. Das Vorschlag ist ja auch aus Holz, ist auch total leicht. Ist aus, wie ist das, Spruce? Ich kannte das gar nicht. Also ich bin so ein...
Ja, der Name sagt mir, was ist das? Das ist cooles. Ist bestimmt irgendwelche Wälder dafür abgeholzt worden. Urwälder, oder?
Ja, so ganz hochwertiges Zeug.
Ganz hochwertiges Zeug aus Brasilien, ne?
Ja, genau. So der letzte seiner Art haben sie geholzt. Nee, das ist auch total leicht. Und ich war total froh und ganz erstaunt. Ich habe ja den Mast immer gelegt. Also der war ja immer auf dem Boot, weil den kannst du ja so leicht legen bei der Karre.
Ja.
Der blieb halt immer drauf. Jetzt habe ich ihn zum ersten Mal abgemacht. Und mir dann auch mal wirklich so, klar, wenn du die alle abschraubst, die ganzen Beschläge angeguckt und abgeschraubt, da ist so hochwertiges Zeug verbaut worden. Diese ganzen Edelstahlbeschläge. Ist echt krass, was dieses Boot ist wirklich mit sehr viel Liebe gebaut. Und Dann fahre ich jetzt am Freitag hin, morgens, und dann kommt die Scheißarbeit eigentlich. Dann ziehe ich erstmal den Mast ab, also Heißklebepistole, Heißluftpistole, so eine Barco-Klinge, so ein Abzieher, und dann, wie habe ich gelernt, lange Bahnen, kurze Pausen. Und dann wird halt der Lack darunter gezogen. Erst
Das machst du
am.
alles selbst.
Ja gut, wo soll ich denn, soll ich bei lackabzieher.de anrufen? Natürlich mache ich das
Weiß ich
selber.
nicht. Ich habe gerade, okay, ich habe irgendwie im Kopf, wie gesagt, der Contender-Kollege sagt, auch musst du seinen Mast abbauen. Ja, den muss er jetzt erstmal zum Lackieren geben. Ich sage, hä, wie sieht doch noch gut aus? Aber das ist, glaube ich, was anderes als ein Kohlefasermast. Da muss das ja dann auch wegen Sonnenschutz und so ist das ja immer so ein Thema. Ne? Ich weiß, dass ich, als ich meine J70 verkauft habe, Anfang letzten Jahres am Bodensee, da habe ich die ja noch ja quasi abgeliefert, und dann waren wir uns eigentlich vorher einig mit dem Preis, und dann fiel mir beim Abgeben aber auch, oh, da blätterte dann so der Lack ab von dem Kohlefasermast. Und da habe ich dann auch eingesehen, also der muss dann zum Lackieren, aber das kostet, glaube ich, 3000 Euro, meinten die jedenfalls. Und da haben wir uns dann doch nochmal auf der Mitte geeinigt. Also Lack macht schon Sinn dann auf so einem, naja, gerade bei Kohlefaser ist es, glaube ich, ja noch kritischer, aber bei Holz kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber macht wohl auch
Naja,
Sinn.
ich meine, ich habe jetzt zwei Boote komplett gerefittet, erst Torte, das ganze Deck ausgetauscht, alles selber gemacht, also wirklich Deck runtergerupft, neues draufgebaut, mit Laminieren und dem ganzen Kram und neue Fenster und alles neu. Und bei Gisela habe ich ja auch, ich meine, die hat ja so ganz viele Roststellen, da habe ich ja den ganzen Rumpf
Na.
entkernt vor 2 Jahren und mit Epoxy neu aufgebaut und mit Primer und Lack und neues Deck drauf, also Decksbeschichtung, dieses Teak-Ersatz nenne ich es immer. Also das wäre, und dann habe ich sogar noch ein Buch geschrieben über Refit. Also es wäre jetzt schwach,
Ja,
wenn ich Mast nicht machen könnte.
du bist ja auch ein Spezialist.
Ich mache das auch
Klar.
gerne. Also
Ja,
ich finde
ich
das
glaube
super.
das auch. Aber sag doch noch mal, Torte, Gisela, sind schon komische Namen, ne?
Ja, Torte hieß, als ich den übernommen habe, Lagena. Den habe ich ja von hier Pramusch übernommen, der jetzt in der Karibik weilt, weil der hatte ja keine Ahnung vom Booten und hat mich mitgenommen in die Türkei, wo ich ihm sein Boot mit ausgesucht habe. Und dann hat er mir seinen 20er Jollenkreuzer ums Auge, für 1 Euro, den er nie abgerufen hat. Jens, wenn du das hörst, du musst den Euro mal abrufen. Den habe ich ihm per SMS geschickt von meinem Bankkonto. Und irgendwo, Schrödingers Katze hat jetzt diesen Euro. Und das Boot habe ich übernommen und Torte hieß Lagena und Torte hatte auf der Steuerbordseite irgendwie 40, also erstmal hat es kein Schwert mehr, das hatte Jens verloren, da musste ich Neues reinbauen. Und dann auf der Steuerbordseite im Schrank waren 40 Klorollen, das war Leckbekämpfung, weil die Kiste war komplett durch. Also da ist das Wasser nur reingelaufen.
Hey, und wie verliert man ein Schwert beim Segeln oder was?
Ja, beim Segeln, nämlich ist irgendwie der Bolzen
Echt?
unten rausgebrochen und dann bin ich nach Lübeck gefahren, hab ein gebrauchtes Schwert gekauft, hab mir eine Schablone gemacht und hab das gebrauchte Schwert, was da gar nicht reinpasste, weil es viel zu groß war, dann zusammengesägt und geflext, bis ich das Schwert hatte, was passte. Und dann hat mir über Bernd beigeholfen, der neuen in den Schwertkasten so einen Bolzen reingepackt und so. Und dann hab ich geguckt, wo das Wasser reinläuft, und dann hatte ich das ganze Deck. Es sah aus wie ein Ruderboot hinterher.
Ja, herrlich.
Da war das ganze Deck weg. Und Lagena sollte eigentlich, das ist in der DDR gebaut worden, das sollte eigentlich eine schöne Muschel sein, eine karibische.
Ist das nicht so eine Gartenbaufirma?
Nee, das ist Gardena.
Ja,
Lagena.
ja,
Ich dachte
ja,
erst, das
okay.
wäre so natürlich so, weiß nicht, Laura, Gerd und ne, so
Ja,
dieses typische.
genau.
Nee,
Ja.
es sollte eine, das war zu DDR-Zeiten gebaut, offenbar eine schöne Muschel sein. Und Anja stand
Aha.
daneben und hat gegoogelt und das erste, was sie fand, war ein Eierpilz. Und dann habe ich gesagt, der Name ist zwar passend, aber mein Boot heißt auf gar keinen Fall wie ein Eierpilz. Dann haben wir es Torte genannt. Und Gisela hieß wirklich Gisela. Ich meine, aber für eine 70 Jahre
Ach,
altes Mädchen
schön.
finde ich Gisela.
Jo.
Sie ist aber getauft worden 1954. Im Messbrief steht noch drin Windspiel. Hat dann aber irgendwann den Namen
Ach, schön.
verloren. Ja, Windspiel hätte ich dann auch nicht so gelassen, aber
Für so
Gisela.
ein Stahljollenkreuzer.
Ja,
Windspiel.
aber Gisela
Es werden wohl,
ist.
ich hab noch keinen Namen. Windspiel könnte ich das mal für meinen Contender. Habe ich schon mal überlegt.
Moppelkotze, das wäre mein Name der
Ja,
Woche. Moppelkotze finde ich super.
du bist so ein Namenvirtuose. Also finde ich so, ja, Respekt. Nicht schlecht.
Jedenfalls habe ich diesen, hab ich, können wir mal Helge früh reinnehmen heute.
Ja.
Wir haben ja immer diesen Tipp der Woche und und Helge hat immer, also wenn man den fragt, da kommt echt eine Antwort, weil der weiß auch immer alles. Und der hat natürlich viel, der versteht natürlich viel von dieser Materie. Und dann habe ich gesagt, so komm, ich schicke dem ja immer so Sprachnachrichten und habe gedacht, diesmal, ich denke mir immer irgendwelche Themen aus. Und habe ich gesagt, komm, das ist doch super eigentlich. Wie kriege ich eigentlich so Lack von Holz? Wie mache ich das? Und ich kenne das nur mit einer Heißluftpistole und einem Abzieher. Und ich dachte eigentlich, Helge beantwortet, wie man damit so umgeht. Wir hatten Bootsbauer gesagt, was hat er, lange Bahnen, kurze Pausen. So dass das irgendwie, keine Ahnung, was das bedeutet. Und ich dachte, Helge erklärt mir das jetzt. Dann kam Helges Antwort. Die blende ich jetzt mal ein. Kann man viel von lernen, weil es gibt ganz viele Wege, Lack zu entfernen. So, jetzt kommt Helge.
Der Tipp des Monats. So eine kurze Rubrik zwischendurch, und zwar der Tipp des Monats. Diese Rubrik wird unterstützt von unserem Partner, der Firma von der Linden in Wesel. Von der Linden kennt wohl jeder Segler, der schon mal mit Farbrolle, Schleifpapier oder Spachtel am Boot gearbeitet hat. Denn von der Linden gehört zu den renommiertesten Unternehmen in Deutschland und Europa, wenn es um das Thema Lacke, Farben, Harze und Bootsbaumaterialien geht. Und vertreibt in Deutschland bekannte Marken und Produkte wie zum Beispiel West Systems, Epiphanes oder Allgrip. In dieser Rubrik bekommt ihr jeden Monat einen neuen Tipp für euer Refit oder was immer ihr gerade so am Boot macht. Deshalb gibt Helge von der Linden regelmäßig Tipps per WhatsApp-Sprachnachricht.
Hallo Stefan. Ja, der neue Podcast kommt wieder und die Frage ist ganz, ganz spannend. Du möchtest von deinem Holzmast den Klarlack entfernen. Das ist ja ein Einkomponentenlack. Das Ziel, was du jetzt hast, ist, dass der alte Lack runterkommt, dass das pure Holz wieder da ist. Weil das pure Holz einfach die entscheidende Grundlage ist. Wenn jetzt noch Reste von dem alten Lack in den Poren sind, dann wird man das hinterher sehen. Das sieht nicht schön aus. Das zweite Ziel ist, dass es eine glatte Fläche wird, dass es ein schöner Strak ist. Warum ist das wichtig? Damit einfach beim nächsten Mal einfach nur geschliffen werden muss. Und das ist dann viel einfacher, als wenn ich eine rubbelige Oberfläche schleifen will, weil diese rubbelige Oberfläche natürlich noch viel komplizierter wieder neu anzuschleifen ist. So, und welche Methoden stehen uns da zur Verfügung? Fangen wir mal an mit der spanenden Bearbeitung. Spanende Bearbeitung heißt, man hat eine scharfe Ziehklinge oder eine Glasscherbe, irgendwas in der Art. Und dann wird eben Schicht für Schicht vom Lack abgezogen. Scharfe Ziehklinge und Glasscherbe haben den Vorteil, dass man eigentlich eine ganz perfekte Oberfläche wieder hinbekommt. Und wenn man es beherrscht, man muss natürlich ein bisschen aufpassen, dass man da keine Kerben reinmacht. Zum Schluss wird nach wie vor geschliffen. Der nächste Punkt ist Schleifen sowieso von Anfang an. Das kann man auch machen. Da kommt es darauf an, dass man eigentlich am liebsten mit einem Brett oder mit einem Klotz arbeitet, damit man keine Dellen in die Oberfläche reinschleift. Wer also anfängt und mit einer Maschine das Grobe wegarbeitet, der wird einfach ganz grobe Unebenheiten einbauen, ja, kleine Dellen, die nachher sobald man wieder Glanz drauf macht, also einfach fürchterlich aussehen. Das muss man noch wieder gerade schleifen und am besten fängt man wirklich mit dem Brett an, damit wirklich der Strak hergestellt wird. Das lohnt sich hinterher auf jeden Fall, weil wenn man dann wieder neue Schichten anschleift und man muss ja zwischendurch beim Aufbau immer wieder zwischenschleifen, dann ist das einfach eine ganz tolle Sache, wenn man das so macht. Wenn man schleift mit einer Maschine, ganz zum Schluss, wenn man nicht mehr grob schleifen will, sondern wenn man nur noch vielleicht feine Unebenheiten wegschleifen möchte, dann kann man auch mit einer guten Maschine arbeiten. Die sollte eine sehr gute Absaugung haben, damit das Ganze gut funktioniert. Drittens wäre die chemische Keule, dass man also mit einem Abbeizer arbeitet. Da setzt man heute zum Beispiel den Epiphanes-Abbeizer ein, der sehr, sehr gut funktioniert. Und was muss man da machen? Man muss die Oberfläche dick einpinseln und dann ein bisschen Geduld mitbringen, diese Chemie auch ein bisschen wirken lassen. Und dann kann man wiederum Ziehklinge einsetzen oder einen Spachtel, um die angelösten Dinge praktisch von der Oberfläche ja abzuschaben. Nach dem Abbeizen, wenn man praktisch fast im Holz ist, dann wird man das Ganze mit Wasser nochmal wieder abwaschen und neutralisieren. Wenn das Ganze getrocknet ist, muss man den letzten Rest sowieso mit der Ziehklinge oder mit dem Schleifer machen, damit das auch den Rest aus dem Holz holt. Wir wollen keine Chemie im Holz lassen. Das könnte bei der nächsten oder beim Neulackieren dann halt zu Problemen führen. Ein Komponentenlack lässt sich ganz gut mit dem Abbeizer entfernen. Wenn es ein guter Zwei-Komponenten-Polyurethan-Lack ist, wie von Epiphanes, dann wird der sich nicht mal einfach so abbeizen lassen. Also da ist meistens erstens sehr viel Geduld nötig. Ja, viel Abbeizer, immer viele Schichten drauf machen und dann kann man nur wenig runterholen. So, wenn man den vierten Punkt nimmt, Wärme, dann hat man früher mit der Lötlampe den Lack heiß gemacht, dann wird das alles weich und dann kann man das eben auch mit der Ziehklinge oder mit einem Spachtel von der Oberfläche abschaben und dann kriegt man sehr viel abgearbeitet. Heute wird man nicht mehr mit der Lötlampe arbeiten, sondern mit einem Heißluftföhn natürlich und aufpassen, dass die Oberfläche nicht zu heiß wird, denn das könnte dazu führen, dass das Holz verkokelt oder dass der Lack anfängt zu brennen. Das ist also keine gute Idee. Insofern das nur mit Vorsicht genießen, immer langsam die Wärme erhöhen, um zu gucken, wo landen wir dann. Ja, was sollte man vielleicht nochmal sagen und den Leuten davon abraten? Das ist auf jeden Fall oder auf keinen Fall sollte man mit der Flex arbeiten. Das wird viel zu grob, das reißt manche Sachen weg und hinterlässt an anderen Stellen noch Berge. Das ist eine völlig unzulängliche Arbeit. Auch mit einem Bandschleifer, den man manchmal sieht, das ist auch keine gute Idee, denn das lässt sich unheimlich schlecht beherrschen. Auch wenn man sich selbst als Künstler mit den Maschinen irgendwie sieht. Ich würde es auf keinen Fall empfehlen. Du hast vorhin auch gesagt, du hättest mal gehört, lange Züge, kurze Pausen, das ist super. Das bezieht sich aufs Schleifen und auch aufs Abziehen. Und das ist immer so, dass man, wenn man solche spannende Bearbeitungen hat oder auch wenn man schleifen will, dann darf der Lack nicht weich werden, weil dann wird es schwierig, ordentlich zu schleifen. Und je schneller ich an einer Stelle arbeite, umso wärmer wird das, Reibungswärme, ne? Und dann ist es eben schwierig, damit weiterzuarbeiten. Also lange Züge, kurze Pausen, eine vernünftige Einstellung. Viel Spaß dabei.
Danke an Helge. Übrigens, wenn ihr Fragen habt zu allen Bootsbauthemen, steht euch von der Linden telefonisch jederzeit mit Rat und Tat zur Seite und berät euch gerne. Einfach anrufen unter 0281 3383 300. Es ist immer besser, einen guten Rat vom Experten einzuholen, als sich irgendwo in Foren schlau zu machen oder irgendwo Quatsch aufzugreifen. Also ruft gerne an oder guckt in die Shownotes, da verlinken wir die Seite www.vonderlinden.de. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast und die Werbung ist nun zu Ende.
Ja, man kann immer noch was lernen von Helge, ne? Das lohnt sich. Ich habe es ja auch schon mal gesagt. Also, wenn man Fragen hat, kann man da auch immer anrufen. Bei von der Linden sind die echt super. Da sitzen Leute, die es verstehen und die geben auch gerne Auskunft. Aber Zeit nehmen für den Anruf, weil man kriegt immer sehr, sehr viel Auskunft. So, gehen wir mal von ganz anderes Thema. Ich habe gestern Abend, ich habe Tränen in den Augen gehabt, ne? Weil ich diesen Film gesehen habe, The Weekend Sailor. Das war völlig überraschend. Ich muss dazu sagen, ich kannte diese Geschichte von dem Mann nicht. Ich habe das in meiner Google-Suchaufträgen und was sich alles so läuft, bekam ich dann irgendwann reingespielt, dass dieser Film jetzt frei zu sehen ist. Das ist ein Kinofilm von 2016. Habe ich gestern drüber geschrieben, Ramon Carlin, ein Mexikaner, der das erste Whitbread Round the World Race gewonnen hat, obwohl er eigentlich, der hatte viel weniger Ahnung und Erfahrung als ich vom Segeln. Also, und ich würde mich als Wochenendsegler bezeichnen. Habe zwar schon längere Touren gemacht, aber der war wirklich, der hatte null Ahnung. der wollte irgendwie seinen Sohn dann mit reinnehmen, weil der war im Begriff zu heiraten, was der nicht wollte. Der Typ war irre Geschichte, irre Lebensgeschichte. Ich meine, sein Vater ist gestorben, da war der jung, dann hat der in der Seifenfabrik angefangen, hat sich hochgearbeitet in Mexiko bis zum Waschmaschinenfabrikanten, dadurch viel Geld verdient. Und dann las er irgendwann von diesem Whitbread Race Round the World, das erste, dass das 1973 stattfinden sollte. Sehr prestigeträchtig. Hat er seinen Sohn angerufen, sag mal, wollen wir da nicht mitsegeln? Und der so, ja klar, warum nicht? Eigentlich wollte er vermeiden, dass der Sohn heiratet. Dann hat er irgendwie sich da angemeldet, das muss man sich auch mal vorstellen, ja? Ich melde mich bei dieser Regatta und ich fahre da mit. Da haben sie gesagt, was für ein Boot haben sie denn? Das weiß ich noch, ich habe noch keins, aber bis dahin habe ich eins. Dann hat er ich erzähle das jetzt ganz schnell, seine so Kumpels angerufen, also was bräuchte er für ein Boot? Dann haben sie sich alles mit hier angeguckt, nichts gefunden und dann las er irgendwie, als er von der Werftbesichtigung zurückkam, las er über den Sieger des Newport Bermuda Race. Da haben wir ja gerade diese drei Teile gehabt mit diesen Unglücken damals.
Stimmt.
Und das war eine Swan 45. Da habe ich gesagt, ach guck mal, wenn die das kann, eine Swan muss ja gut sein. Ist er da hingeflogen? Dann haben die gesagt, ja, die Swan 45 ist super, aber wir bauen auch gerade eine 65er, also drei Stück bauen wir. Da sagte er, ja gut, dann nehme ich die. Hat er die genommen, hat noch zwei Neffen mit aufs Boot, seine Frau auch. Und noch ein paar Segler angeheuert, ein Amerikaner, ein Holländer, ein Engländer. Und dann sind die los. Und die wurden natürlich in Portsmouth, sind die belächelt worden. Da gab es Karikaturen in den Zeitungen, so wo die alle mit Sombreros auf dem Boot, der Rettungsring war eine Gummiente, alle Tequila saufend und schlafend. Und keiner hat ihnen was zugetraut. Die Briten haben parallel 800 Segler gecastet, um 40 zu kriegen, die dann jedes dieser Legs, das war ja das heutige The Ocean Race, ist der Vorgänger. Das wurde dann Ocean Race. Also auch diese vier Etappen. Kapstadt, Sydney, Rio und dann wieder hoch. Und also völlig irre und der hat dieses Rennen gewonnen.
Also ich meine, da waren 20 Boote am Start, ne? Also ich dachte auch, es sind
Erik Tabali war dabei, der Blythe?
Jay Blythe,
genau.
Ja.
Prestigeträchtig, also das ist wirklich ein Riesen, also es wurde auch gestartet mit Willkommen bei der Formel 1 des Segelns damals. Das war das Rennen weltweit. Und dann kommt da so ein Mexikaner, der null Ahnung hat, der dann auch so die Crew, sag mal, was hast du denn gelernt? Ich bin Mediziner. Oh, dann bist du der Mediziner an Bord. Und du bist Segelmacher. Na ja, dann müssen wir dich immer wecken, wenn wir wissen wollen, was wir für Segel brauchen und sowas versetzen müssen. Da war wirklich null Ahnung. Aber der Typ hat sich entpuppt als total guter Captain. Die durften übrigens auch trinken an Bord. Das fand ich auch super. Das hat der Holländer erzählt. Also das war super. Die anderen durften aber nicht an den anderen Booten.
Fand ich auch super. Ja.
Weil immer nach, wenn die Wache vorbei war, wurde gefragt, was sie gern trinken möchten. Dann hat der eine gesagt, ich hätte gern Gin, der nächste Wodka, Tequila, auch ich gern Rotwein. Und dann wurde es ihnen serviert. Und dann haben wir auch viel besser gepennt. Aber es war wirklich, es ist auch hart. Ich meine, die Frau ist mitgesegelt, die Frau, die Ehefrau war mit bis Kapstadt. Die hat aber nur gekotzt und hatte auch keinen Bock mehr. Dann ist sie nach Hause geflogen. Und er ist im Southern Ocean auf dem Weg nach Sydney, ist er über Bord gegangen, hing außenbords an der Leine, haben sie den, als dann so eine Welle, so ähnlich wie dieser türkische Tanker wurde drüber geschrieben, dieser türkische Frachter, dieses Boot, mit so einer Welle, die auf einmal hochging, haben sie ihn wieder an Deck gekriegt. Und dann kam er in Sydney an, da waren sie aber Erster, die sind einmal komplett gekentert auch auf dem Weg, wussten nicht, also die wurden als, also die Rennleitung ging davon aus, dass die gesunken sind. Es waren, sind bei dem Rennen jetzt auch welche ins Leben gekommen, muss man auch sagen. Weil die auch keinen Funkkontakt mehr hatten. Die haben, da waren
Stimmt, und Schwenker und sowas gab es ja nun auch nicht. Ne?
73. Mhm. Haben die gedacht, die sind gesunken und die wussten auch nicht, dann fahren wir jetzt nach Sydney, müssen wir mal gucken, dass wir da irgendwie heiler ankommen. Das Boot war auch halb kaputt. Und dann kamen die da an und dann, was macht ihr denn hier? Ihr seid Erster. Dann haben die Etappe gewonnen. Und dann hat er seine Frau angerufen und hat gesagt, so, ich habe keinen Bock mehr, ich höre jetzt auf. Dann hat sie gesagt, das kannst du machen, jetzt abbrechen, aber dann lass ich mich von dir scheiden. Dann hat er gesagt, gut, jetzt fahre ich weiter. Ja, dann kamen die über Rio und Portsmouth wirklich als Erster da rein. Das ist also ein dieser Film ist unfassbar. Ist wie die da sitzen, die hatten wirklich Hawaii-Shorts an auf dem Boot. Und so ein Fizzle-Öl-Zeug und sowas. Also, wir haben ja gerade viel über die Vendée gesprochen, viel gesehen. Wenn die da im Southern Ocean rumballern, das ist ein Walk in the Park. Das ist wirklich wie in einem Kinoset zu sitzen, gegen das, was die mit diesem Swan 65, zwar ein großes Boot, aber mit was für einer Ausstattung, was für Nulltechnik. Die hatten dann übrigens auch keine Instrumente mehr, weil die waren alle kaputt. Eisberge, es gab keine Ice Gates. Unfassbar. Also und das dann noch als Mexikaner zu gewinnen, ist ein irrer Film. Kann ich jedem nur empfehlen. Haben wir ja gestern drüber geschrieben.
Ja, ich finde das auch spannend. Als du das geschrieben hast, war mir auch nicht so richtig bewusst. Also ich hatte das schon mal gesehen, weil oder beziehungsweise mir war es untergekommen, Mexiko. Und weil, wenn du dich erinnerst, beim letzten Mal, die Ocean Race war doch auch ganz groß. Klar, sind ja dann umgestiegen auf, nachdem Volvo da raus ist, auf die Imokas. Da haben wir ja viel drüber gesprochen. Und parallel sind ja dann auch die One Designs mit gesegelt. Die ja vorher, das war ja auch mega spannend, da sind sie ja von weg und haben sie ja zwei Klassen genommen. Das hat dann ja überhaupt nicht funktioniert. Die sind doch nicht um die Welt, sondern die haben nur beim Ocean Race Europe mitgesegelt. Und da war ja auch dann ein mexikanisches Team dabei, wo alle dachten, hä? Ich weiß, glaube ich, Viva Mexico, wieso ist denn da Mexiko? Und die haben ganz viel eben auf diese Geschichte verwiesen, nämlich wo du gerade von sprachst. Das war, glaube ich, mit so der Grund, wieso sie inspiriert waren. Und genau, und ich glaube, da fehlt ja nach, das ist, fehlt ja nachher dann auch Substanz. Ich weiß gar nicht, ob. Also das ganze Ding war ja nun wirklich ein, muss man sagen, schon Schuss in den Ofen. Da war ja auch Joan Richom, der ja nun bei der Vendée jetzt gerade Zweiter geworden ist, der war der Skipper von einem von diesen One Designs Teams, was ja vorher noch das Top-Ding irgendwie war, die besten Segler mit Peter Burling und beim Volvo Ocean Race dabei, also mit den One Designs. Und das ging danach ja eben überhaupt nicht mehr irgendwie. Und da waren eben auch die Mexikaner dabei. War das aber auch so ein Amateur, also semi-professionell Geschichte. Aber da, ja, da ist mir das, sind mir diese, genau dieses Sayula, ne, ist schon irgendwie ein Begriff, Sayula, aber ich wusste nie, ich wusste nicht so richtig, was dahinter steht. Jetzt habe ich mir auch mal irgendwie bei Wikipedia irgendwie.
Kann man noch mit segeln? Es gehört noch der Familie. Der Ramon, der ist 2016 gestorben, kurz nach diesem Kinofilm. Aha. Der ist da noch zu sehen im Interview, das ist ein total cooler Typ auch.
Der Skipper oder der Sohn. Kapitän,
also der Chef, also der das Boot gekauft hat. Der Sohn ist sowieso, der lebt noch. Und die Familie hat das Boot noch und das ganze Charter noch.
Ja, ist geil. Also ja, ich fand spannend, aber du sagst das so, aber ich meine da trinken die auch. Ich meine, ich glaube, das war einfach, ist vielleicht auch ein Beispiel dafür, wie sich diese Segelsport natürlich auch geändert hat, ne? Also was, das sowas wäre ja heute einfach nicht mehr möglich. Wir schreiben ja darüber, über wie Formel 1 Rennställe und welche Strategie machen die, um da irgendwie zu gewinnen, und das war ja quasi in den Anfangszeiten, da war ja Segeln eben überhaupt nicht professionell. In dem Sinne. Und das ist natürlich auch ein Beispiel dafür, dass sowas funktionieren kann, ne? Also die sind ja nach Vergütung gesegelt. Das war ja von 45 Fuß Sloop bis, klar, zwei Master und weiß ich, was ist hier, ein 80 Fußer irgendwie dabei? Oder du sagst sogar ein Dreimaster, wäre das
gesegelt. Ich habe versucht, das rauszufinden, was das war. Ja. Den sieht man bei den Startbildern. Die sind ja damals mit Helikoptern, sondern noch mit Propellerflugzeugen zwischen den Masten durch mit Kamera und sowas. Total irre. Und da war es immer so ein riesiger blauer Dreimaster zu sehen. Also ich habe erst gedacht, das wäre so ein Begleitschiff beim Start. Aber den habe ich in Kapstadt, glaube ich, auch nochmal gesehen.
Ich sehe hier gerade Krita, das könnte das Ding irgendwie sein. Das ist mir bekannt von früher. Ich weiß, es gab, die Franzosen haben da so wildeste Geschichten irgendwie gebaut, auch um zu gewinnen. Also Krita, müsste ich nochmal gucken, weil da gab es, glaube ich, auch mehrere von. Na, jedenfalls, was ja schon der Fall ist, du sagst das, hast es ja eben auch gesagt, wenn die Engländer, was sie da schon, apropos professionell oder nicht, da straft mich selbst gerade natürlich Lügen, wenn die da richtige Auswahlgeschichten macht. Haben, weil sie nun sich natürlich als Nabel der Segelwelt gefühlt haben. Ich glaube, der eigentliche Wettkampf war dann natürlich nach wie vor Frankreich gegen England, ne? Was ist die größte Seemacht?
Tabali ist mit einem extra dafür gebauten Boot angetreten. Eben. Der hat ja sehr, sehr radikale und sehr innovative Boote gebaut. Das war ein Aluschiff mit Titankiel.
Ach, krass.
Das war da auch. Tabali hat es aber nicht beendet. Der hat zwei Mastbrüche gehabt und hat dann in Rio entnervt aufgegeben.
Und dann wahrscheinlich kaputt, ne?
Ja,
aber okay, aber eben und das dann Mexiko, wobei man auch sagen muss, das war ja eben, wie gesagt, nicht One Design, sondern das war nach Handicap-Regel, nach IOR sind die ja gesegelt, da kommen natürlich auch komische Sachen dann schon mal zustande, wissen wir auch, wenn unterschiedliche Boote gegeneinander fahren, gerade bei Langstrecken, das schnellere Boot, fährt vielleicht noch im Gegenstrom, während die anderen von hinten aufkommen, weil sie eigentlich langsamer sind. Das wird dann in die Vergütung. Also das war ja alles noch nicht so weit. Da muss man sagen, ich finde immer, Segeln ist dann schon echt komisch. Und ich bin so froh, dass eben jetzt auch gerade bei der Vendée Globe, dass das alles ohne Handicap irgendwie geht. Ne? Und dass man
auch, ja, klar,
der
auch erste Ziel ist. Ne? Da muss man sagen, da hängt es natürlich auch vom Material ab. Also
na, definitiv, aber da kannst du es natürlich drauf reinbauen so, und da hast du natürlich Handicap. Klar, gibt es da auch Strategien, die werden sich überlegt haben, welches Boot passt am besten in die IOR-Regel rein, damit wir dieses Whitbread Race gewinnen, wie du schon sagtest, wenn der sagt, okay, ich habe mir eine Swan gekauft, der hat sich jetzt nicht so richtig viel Gedanken gemacht, aber es hat ihm eben gepasst. Und was ich noch spannend fand, wenn ich gerade auch, ich guck gerade nochmal bei Wikipedia, ein Name fällt mir ins Auge, Roddy Ainslie. Und das habe ich auch immer nur am Rande gekriegt.
Der Vater von Sir Ben oder was?
Genau, echt? Von Sir Ben. Ist mir immer mal so ein Begriff gewesen, gegen Ben bin ich ja nun auch selbst noch Laser gesegelt, aber der ist natürlich ja sehr präsent, jetzt auch in Barcelona als Max Cup-Chef. Und der erzählte immer, ja, wie er denn so zum Segeln gekommen wäre. Und hatte mich noch gewundert damals, weil als wir es schon, mein Gott, ich habe ein Urlaubssemester genommen, habe dann irgendwie, weiß ich, ein Jahr ziemlich viel trainiert. Und der ist mit seiner ganzen Familie in England ich weiß gar nicht, wo der aufgewachsen ist, jedenfalls nicht so nah. Die ganze Familie ist umgezogen an die Küste, damit Ben da schön trainieren konnte. Also der ist natürlich deutlich jünger, aber hat dann schon wirklich sehr professionell trainiert. Und wenn du natürlich so einen Vater dahinter hast, wie eben offenbar ein Roddy, der schon Whitbread Race gefahren ist, dann ist das da schon sehr früh auf sehr große Ziele ausgerichtet, sehr professionell. Und ich wusste, dass der irgendwas gesegelt ist, aber dass er genau dieses Rennen mitgesegelt ist, hatte ich jetzt, also ist Siebter geworden mit seiner, was hat er, Van der Stadt Ocean 71 Catch Maxi Second Life. Ist ja Siebter geworden.
Das ist so krass. Ich meine, das ist dieser Film, also ich habe den, wie gesagt, mit Anja gestern Abend geguckt. Die hatte erst, glaube ich, nicht so richtig Bock, aber das verstehe ich, so Segelfilme sind meistens irgendwie auch ein bisschen doof.
Ja, hast recht.
Das ist spannend. Wir haben relativ viel gesprochen dabei, aber nur ein Wort. Wahnsinn. Es fiel immer nur Wahnsinn. Es ist ich hatte das gestern Abend noch einem Kumpel geschickt irgendwie, das musst du dir mal angucken. Und der schrieb mir zwei Stunden später, hat gesagt, Alter, ist das geil, das ist so irre. Es hat mich ein bisschen erinnert an diese, übrigens, wenn man jetzt keine Lust hat, irgendwie eine Stunde 20 Film zu gucken, auf jeden Fall die ersten 5 Minuten, weil da ist so eine kleine Abhandlung, wie es überhaupt zu diesem Rennen gekommen ist, so die Geschichte des Segelsports eigentlich, so waren so die ersten Segelregeln, das ist ja alles noch gar nicht so lange her, also 1900 und sowas. Vorher war da ja noch nichts. Und dann finde ich aber den kennt auch jeder, es gibt doch diesen grandiosen Kinofilm über die jamaikanischen Bobfahrer.
Ja.
Hat mich daran erinnert, nur, dass die jamaikanischen Bobfahrer halt nicht gewonnen haben.
Ja, hast recht.
Also zum Schluss, wenn die ins Ziel kommen und dann sagt der Neffe, ich meine, der hat seine halbe Familie mitgenommen, dann sagt der Neffe so, ja, wir kommen dann da irgendwie in Portsmouth an, wir hatten wieder keinen Funk, wir wussten überhaupt nicht, wo wir liegen. Und dann kommen da Boote auf uns zu, ein Boot, und hunderte Boote und die Keimauer waren voll, tausende Menschen, da haben wir erstmal gesagt, ach, die kommen wegen uns. Die wussten das überhaupt nicht, dass die gewonnen haben.
Das ist ja geil.
Ja, es ist wirklich ganz toll. Also echt die Filmempfehlung, die ich habe für jeden, der segelt.
Ist übrigens, apropos Mexikaner und Segeln, man wissen es jetzt nicht, ja gerade so, wo man denken würde, ist die Segelnation. Aber ich weiß, als ich angefangen habe mit der J70, da ist tatsächlich auch ein Mexikaner Weltmeister geworden. Und der ist aber dann eher, wie hat der das gemacht? Ach, genau, der, ich weiß noch, damals, Bill Hardesty ist so ein Name, sind so einer der, der großen, naja, Profis, der als Segelprofi im Grunde auch zigmal Weltmeister geworden ist, auch im Match Race, allerdings als Taktiker. Und den hat der sich meiner Erinnerung nach eingekauft. Er hat schon, naja, das ist dann, wie du gerade sagst, da ist dann jemand, der hat Geld, der hat gesagt, ich will jetzt Weltmeister werden. Also, und in der J70 ist es ja oft diese Owner-Driver-Geschichte, hat sich dann eine Profi-Crew zusammengesucht, aber auch in ein paar, ich glaube, Einheimische und die auch auf einem hohen Niveau da segeln. Südamerika, Chile ist auch ganz stark gesegelt. Und naja, und die haben dann ein richtiges Projekt aufgezogen, aber das war wirklich kein Zufall, dass der. Und er auch vorher ist dann auch nach USA und sind dann da ihre großen Regatten gesegelt. Also, aber da war ich auch erstmal so ein bisschen, was hier, das finde ich ja cool, eine Klasse, wo das eben nicht nur immer die üblichen Verdächtigen sind und
die waren halt, das war halt so toll, weil die alle Leute, die daran beteiligt waren, immer im Interview hatten. Also die haben so Einzelflächen gehabt, wo die gesprochen haben. Und zum Schluss hatten die eigentlich, wenn die drüber nachdenken, was die da gemacht haben, alle Tränen in den Augen, auch wenn einer von diesen Seglern, ich glaube, der Segelmacher meinte, ich würde sowas nie wieder im Leben machen. Das war, aber das ist natürlich eine Erinnerung, die für immer bleibt, was die da gemacht haben. Und auch so kleine Nebengeschichten, die so geil sind, weil der, wie gesagt, auch so ein Neffe, der hat dann immer gekocht unten. Und dann war das, ich glaube, der Holländer, so ein richtiger Seebär, der da gesagt hat, so, ja, dann gab's immer jeden Tag irgendwie immer mit Käse überbacken alles, ne? So mexikanisch halt. Aber als ich dann zu Hause war, nach dem Rennen, habe ich auch immer alles mit Käse gegessen. Und der Koch selber meinte hinterher, oh, ich war so froh, als ich zu Hause war. Ich hab mich so auf mexikanisches Essen gefreut.
Wahnsinn.
Ja, wirklich eine so irre. Ich wüsste jetzt nicht, was mir im Stegreif auch von so eine irre Geschichte. Das ist wirklich, fantastisch. So.
Ja, perfekt.
Das dazu, also gucken und
guter Tipp.
Und genau. Ich habe eine herrliche Überleitung.
Mhm.
Rettungswesten habe ich für den gar nicht gesehen. Du weißt, was jetzt kommt, ne?
Ja.
Unser treuer Partner Sekuma.
Werbung. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Sekuma für die Unterstützung dieses Podcasts. Die Rettungswesten von Sekuma kennt ihr ja sicherlich alle. Ich war selbst mal in der Produktion zu Besuch und wenn man das gesehen hat, weiß man, warum die Produkte von Sekuma einen so guten Ruf haben und über einen solch hohen Qualitätsstandard verfügen. Allein zu sehen, welche Maschinen dort in der Produktion stehen, um die Westen herzustellen, zu warten, zu testen oder um zum Beispiel CO2-Patronen zu wiegen und zu kontrollieren, ist beeindruckend. Übrigens, denkt an die regelmäßige Wartung eurer Rettungswesten. Auf der Website von Sekuma, www.sekuma.com, könnt ihr nachsehen, wo es Wartungsstationen und Partner gibt. Außerdem findet ihr dort genau die Weste, die zu euch passt. Also, danke an Sekuma, besucht mal die Website, wir verlinken das hier auch nochmal in den Shownotes. Weiter geht's und Werbung Ende.
So, ich habe aber noch eine Überleitung. Wenn die so lange unterwegs sind, hat es doch bestimmt an Bord gestunken. Ne?
Ja, ich habe eben schon gedacht, das habe ich so gezogen, ich dachte, die Überleitung kommt jetzt. Weil die Überleitung ist mir nämlich gerade auch eingefallen. Ich denke, da kommt der jetzt nicht auch drauf, ne?
Ja, klar. Nee.
Genau das habe ich.
Genau gedacht. Die Idee hatte ich auch. Ja, kenne ich. So, erzähl mal. Warum geht es bei dir denn um Stinken jetzt?
Ja, ich wusste auch gestern so, als du dir den anderthalbstündigen Film angeguckt hast, da habe ich.
Hast du gestunken?
Nee, ich selber nicht. Ich rieche nicht. Ich habe ja mein Hawaii-Hemd da hier an. Ich habe mich wirklich weggeschüttet, wie sagt man das? Voll Lachen? Oder man sagt
auch wegschütten so, ist was anderes.
Ja, ist was anderes, ne? Ja. Ausgeschüttelt oder was sagt man denn? Vor Lachen ausgeschüttelt. Na, jedenfalls, wo man dann gerne so sagt bei so Videoclips, made my day oder so. Ich bin drüber gestolpert über einen Clip von Cole Brower und Elisabeth Tucker, über die haben wir ja auch schon gesprochen und geschrieben und geredet.
Die nach Sydney gefahren sind, eine Überführung gemacht haben. Ne?
Genau, von Spanien aus, und das ist ja, Cole Brower haben wir auch immer über das Internetwunder, wo reden wir immer drüber, die hier auf ihrer, ich verwechsel die Rennen, aber ihrem Global Ocean Race, wie hieß das, Global so-und-so-Race, auf jeden Fall alleine nonstop um die Welt. Und da ist ja mit einer Class 40 gesegelt und ja, ist auch Zweiter geworden. Also hat, aber das Thema war eigentlich ja eher, dass sie eigentlich sehr, sehr witzig kommuniziert hat. Und naja, mit dem Ergebnis, nicht nur sportlich war die gut, sie hat eben eine riesen Anhängerschar auf Social Media gewonnen.
Weil die es auch echt cool macht, muss man sagen. Also,
weil das, genau.
Ja, mag ich sehr, dass die so produziert hat.
Genau, und das zeigt ja oft dann auch diese Follower, mag man ja sagen, hin oder her, aber es ist manchmal ist das ja schon ein Beispiel dafür, dass jemand das trifft. Auch die Art ist ja nicht so einfach, haben wir ja auch oft drüber gesprochen bei den unseren Ocean, unseren Imoca-Freunden jetzt von der Vonnie Globe, dass der eine macht's gut, der andere vielleicht nicht so gut, ist ja auch eine Kunst, keine Ahnung. Sie hat es jedenfalls gut gemacht und hat ihr Schiff aber verkauft und Teil dieses Deals war eben, dass sie der Käuferin, nämlich besagte Elisabeth Tucker, einer Australierin, quasi zeigt, wie das Boot funktioniert. Und die hat eben nicht nur mal, was man sonst vielleicht mal bei einer Ausfahrt vom Hafen macht oder so. Sie hat gesagt, okay, ich fahre dann das Schiff mit dir rüber nach Sydney. Und da sind die ja zusammen von Spanien aus da einmal rum, haben so ein paar, ich glaube, einmal mussten sie kurz einen Zwischenstopp machen. Also nicht im Race-Modus, aber sind eben darüber gesegelt, ich glaube 70 Tage, wie auch immer. Und haben das auch sehr amüsanter gemacht, obwohl auch, und auch die, man merkte, dass die Amerikanerin, die Australierin eben da auch gut passt, obwohl die sich vorher gar nicht kannten. Ne? Also die haben da als.
Ja, das finde ich, also ich finde das in mehrfacher Hinsicht. Was heißt waghalsig? Also waghalsig in einer Hinsicht, also würde ich sowieso, ich finde, das würde es für mich immer waghalsig finden, um im Southern Ocean rumzuturnen. Und dann, den Mut muss man auch haben zu sagen, mit jemandem, den ich überhaupt nicht gut kenne,
ja,
da so eine auf so enger Fläche 70 Tage so eine Tour, würde ich sagen, so wie sagt der Australier, Chapeau. Also das würde ich, da würde ich dreimal überlegen, ob ich das mache.
Ja, fand ich auch. Wobei das natürlich für Sie gerade und Frau Tucker, die möchte eben beim nächsten Race mit dem Boot segeln, also die gleiche Tour machen. Ich glaube, die ist in ein oder zwei Jahren oder so. Das ist natürlich auch ein genialer Move, dann sich dann von der Eignerin das selbst alles da vor Ort zeigen zu lassen.
Ja, und natürlich hat, nicht nur das, sondern natürlich neben dem Boot auch noch Follower einzusammeln.
Ja, klar, definitiv. Genau, das war sicherlich ein Nebeneffekt möglicherweise auch. Das hat sie sich eben auch zeigen. Witzigerweise, und das ist ja der nächste Schritt, also wir sprechen ja nicht nur über Cole Brower, das ist jetzt nur wieder die Amerikanerin, weil dies da eben um die Welt gesegelt ist, sondern das hat für sie ja auch einen Karriereschritt gegeben, denn sie ist ja, gehört ja nun zum Malizia-Team, ne? Haben wir
ja auch. Ja, schon klar, und das hat natürlich auch mit dieser Reichweite zu tun, die hat. Definitiv. Ich meine, wenn man, ich habe ja gerade auch vor zwei Wochen geschrieben über diese, finde ich, unsägliche, ich gucke das auch nicht mehr, dieses Mission Atlantic mit diesen Influencern. Ja. Es ist ja auch mittlerweile so, dass in jeder...
Knossi,
ja, sind noch andere Influencer, die ich alle nicht kenne. Aber in jeder TV-Sendung, auch öffentlich-rechtlich, ist gefühlt, irgendwo sitzt immer ein Influencer rum, weil das natürlich Quote bringt, weil den Influencern folgen sie immer alle, die Follower, ist und dann so, gucken die auch. Und Boris hat sie natürlich, ist ja auch klug, Cole Brower mit ins Boot geholt, weil schwupp hast du nochmal irgendwie ein paar hunderttausend Leute, die ich jetzt noch interessanter finde als vorher.
Natürlich. Ja, wobei, witzigerweise sagt er ja auch am Anfang, er will auch von ihr lernen, ne? Finde ich ja. Und das ist ja recht, recht offen. Und das ist ja genau das, man hört sich jetzt sehr geschäftsmäßig an, aber genau sich zu vermarkten, jetzt lerne ich das von ihr. Wobei ihr Trick, in Anführungsstrichen, ist ja eigentlich, dass sie es eben so macht. Ich glaube, die macht sich keinen Kopf. Und da kommen wir ja nun auch zu dieses Video, muss ich ja noch drüber erzählen. Das ist ja nun einfach nur spannend, weil sie wird einfach nur, die beiden werden gefragt von einer Interviewerin, sag mal, wer hat denn am meisten gestunken von euch beiden?
Ja, endlich fragt mal jemand.
Ja, endlich fragt mal jemand. Und da konnte ich mir das schön vorstellen, deshalb auch natürlich gerade Überleitung. Ich kann es mir natürlich wunderbar vorstellen, bei so einer Crew, die beim Ocean Race oder beim Whitbread durchsegelt, da sind auch jetzt noch nicht mal atmungsaktive Klamotten oder was auch immer man heutzutage gegen gewisse Gerüche macht. Aber wie auch immer, die beiden, die prustete nur los und sie sagt dann auch nur, weiß ich nicht, ich das, ja, sie zogen dann, zeigten dann beide aufeinander. Also die anderen, nee, du hast am meisten, Flatulenzen gehabt, da übersetze ich das jetzt mal einfach. Und dann sagt sie, nee, von wie weißt du noch, da dieses eine Ding, das hat 4 Tage noch in der Kajüte gehangen, da hätte ein kleines Kind von sterben können, sagt sie. Also es war, ich denke mir, man ist böser Männerhumor, denke ich manchmal, da darf man, und aber das finde ich ja eigentlich ganz ganz süß. Und oder
soll ich dazu eine Geschichte dir erzählen aus dem vollen Boot? Ich erzähle keine Namen.
Oh, ja.
Ein Freund von mir ist mit seiner Ex, mit der er ein Kind hat und die dann auch noch ein Kind hatte, hat er dann so eine Sommerversöhnungstour gemacht mit den kleinen Kindern und dann, also was heißt nicht versöhnen, einfach so, komm, wir machen jetzt mal zusammen Urlaub, und die waren nicht mehr zusammen, auf so einem um die 30 Fußboot, und dann erzählte er, ist die Ex mit den beiden Kindern, die waren noch klein, ins Vorschiff gegangen, ich lege mich da mal hin mit denen kurz, und während der nicht benannte Segler und dann hat die unten wohl wegen des Essens auch eine Flatulenz bekommen, die so schlimm war, das ist wirklich so lustig, dass beide Kinder angefangen haben zu weinen. Das ist kein Witz. So passiert. Das, wenn wir schon beim Segeln und Pupsen sind. Ja, beide Kinder hätten geweint.
Das ist aber eine hohe Kunst, da kann man schon fast stolz drauf sein. Ne?
Ja. Ja, aber ich finde das cool. Also ich meine, jeder, der mal länger unterwegs war, Einhand, ich spreche von, oder jeder, der schon mal länger auf Boden unterwegs war, weiß, dass man ja nicht die Körperhygiene so hat, wie man es zu Hause hat. Und es natürlich auch Folgen hat und man es auch ein bisschen lästiger nimmt. Ich erinnere immer an meine Lieblingsgeschichte, wie ich mich mit jemandem getroffen habe, der war auch ein paar Wochen unterwegs mit seiner Frau. Und dann nahm ich die Vorleine und er stand auf dem Vorschiff und dann sag ich so, hier, ich habe einen Tisch bestellt da im Restaurant. Oh super, sagt er zu seiner Frau rüber. Du, wir gehen essen, dann trage ich heute mal die zweite Unterhose. Kann ich gut nachvollziehen. Ich finde es aber toll, dass man sowas anspricht, weil was ich nicht leiden kann, es gibt ja so viele Segelinfluencer, die eigentlich nur so Lifestyle-Videos machen. Also zum Beispiel, kann man ja wohl Namen nicht benennen. Ich kenne den ja persönlich gut. Ich habe den ja auch damals, habe ich die beiden unterstützt, die Sailing Conductors. Ben, der ist ja mit Elena unterwegs.
Ja.
Ich kann das nicht gucken. Also es liegt jetzt an mir nur, aber das ist mir immer nur im Wind tanzen und die Arme ausbreiten und Yoga-Mousse machen und sich stylische Kaffeetassen bringen in tollen Hosen. Das ist, sorry, aber da habe ich keinen Zugang zu. Das ist nicht für mich. Mhm. Es ist aber auch, ich sag mal, es ist nicht die Zielgruppe Segler, die angesprochen werden. Das sind Zielgruppe, die träumen von so einem Leben. Also deshalb finde ich es als Segler toll, wenn auch zwei Frauen mal drüber sprechen, wer mehr stinkt. Finde ich super.
Ja, und ich finde es ja einfach auch, ich glaube, es ist auch eher ein Beispiel dafür, wie die sich einfach auch wenig einen Kopf drüber machen, was denn jetzt da irgendwie genau nach außen rauskommt. Das ist eben halt auch dieses Authentizität, haben wir oft drüber gesprochen. Und so ist es halt manchmal an Bord eben, ne? Und dass du dann nicht vorher dann im Kopf mal, das darf ich jetzt nicht sagen und das darf ich. Und das ist natürlich manchmal irgendwie ein bisschen schwierig. Aber ich, ehrlich gesagt, ich finde das auch als ein Beispiel dafür, das ist, glaube ich, ein Skill, den man heutzutage braucht, um tatsächlich in dieser Profiszene auch Karriere zu machen, so blöd sich das jetzt irgendwie anhört. Nicht jetzt über deine Ausdünstungen irgendwie reden zu müssen oder so, das ist vielleicht jetzt auch ein spezieller Fall, mag manche auch ein bisschen abstoßen. Aber tatsächlich ehrlich über Sachen zu reden oder auch lustig oder einen Humor damit reinzubringen, das gehört einfach zu dem Gesamtpaket irgendwie. Und das ist, glaube ich, ist jedenfalls kein Zufall, Naja, dass Cole da auch diesen Job bei Malice bekommt. Du hast jetzt gesagt, das ist ein guter Schachzug, ist es natürlich aus, aber ich glaube, so anders war das im Grunde mit Rosalind ja jetzt nun auch nicht. Wie heißt Rosalind Kuiper, ne? Die ja beim Ocean Race mit dabei war, da hatten wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Also die war ja jetzt nicht dabei, weil sie jetzt schon zigtausende Seemeilen dabei hatte, sondern die hat einfach auch eine gewisse Art von Stimmung, Humor da reingebracht, die in diesem zu diesem Team dazu gehörten. Und so Nico Lanvin, der damals dabei war, der ist jetzt auch nicht gerade der große Spaßmacher da an Bord. Und Boris, ja, jetzt auch nicht unbedingt halt. Und das passte natürlich dann irgendwie ganz gut zusammen. Das hat natürlich jetzt, ich komme auf dieses Thema jetzt auch, weil fast gleichzeitig, wir haben, ich glaube, an dem einen Tag, ich mache jetzt nur noch Frauengeschichten, weil es einfach parallel die News hochkam, eben, da ging es ja auch um Susanne Beuke, die sich dann beworben hat, ein tolles Projekt da auch, wo sich, glaube ich, 40 Duos vorbereitet haben, so eine Art Stipendium zu bekommen, haben wir auch schon mal über diese französische Szene geredet, warum die einfach alle so gut sind. Ja, da gibt es eben sowas, ein Segelstipendium, der Gewinner oder das Duo, das dann ausgewählt wurde, eben nur Frauenduos, hat dann eine Class 40 bekommen, mit dem sie dann früher hieß es Transat Jacquard, aber jetzt heißt es ja irgendwie anders, im Herbst fahren können, also über den Atlantik, also auch professionellem Niveau. Da hat Susanne sich auch beworben. Und das hat jetzt aber dann ein Team bekommen, eine Französin und eine Spanierin. Naja, und die Begründung war da auch schon wieder, diese Französin, über die haben wir vorher schon gesprochen, die... Ja, die hat eben auch schon Follower und die macht, der wird zugetraut, das haben die Juroren auch gesagt, das mit, auf Social Media auf ein anderes Niveau nochmal zu bringen, weil natürlich steckt dahinter dann immer wieder dann auch Kohle, steckt irgendein Sponsor, das will irgendwer benannt werden.
Kann ich gleich was Tolles zu sagen zu Social Media und Kohle?
Ja, sagt recht.
Ich mache ja sowas auch beruflich, Social Media. Und ich habe gerade irgendwie eine Studie gelesen, weil das Thema kam gestern gerade in so einem Online-Meeting, was eigentlich für eine Marke, also es geht nur um Marken, aber man muss ja sagen, Malizia ist ja eine Marke auch. Viele von diesen Rennstellen sind ja auch Marken, die sich vermarkten, die irgendwie Geld annehmen müssen. Also es ist schon eine Marke. Mhm. Was ein Follower für einen Wert hat für eine Marke im Durchschnitt. Gibt es natürlich Unterschiede. Jetzt, wenn ich sage, irgendwie ein Unternehmen, was wie, keine Ahnung, wie Adidas, die dann auch aktiv da Schuhe bewerben, Trikots bewerben, die das auch verkaufen, ist natürlich anders als eine Marke, die jetzt nicht direkt was verkauft, sondern einfach nur einen Imagegewinn braucht. Aber es wird anhand dieser Studie gerechnet, dass ein Follower auf Facebook $174 wert ist für eine Marke. Mhm. So, das ist natürlich jetzt eine Milchmädchen, also kannst du jetzt gut, du kriegst
pro Tag oder worauf bezogen?
Generell, ein Follower hat einen Wert für eine Marke von $174. Das ist der Wert, den, weißt du, wenn du jetzt sagst, ich habe jetzt 1000 Follower, ist meine Facebook-Seite für die Marke 174.000 Euro wert. Du musst ja immer so Werte ermitteln. So, und das hat natürlich auch damit zu tun, klar, ich meine, die haben natürlich auch, wenn du Reichweite kriegst, kannst natürlich auch einen Sponsor ganz anders, erstmal kriegst du besser Sponsoren. So, ich meine, warum ist McDonald's ein Weltkonzern, warum hat der sein Logo bei Violette Orange drauf gepackt? Klar, weil die hat natürlich auch die Reichweite. Die wird sich, wenn die das nochmal machen will, vor Sponsoren nicht retten können. Natürlich, ja, mit der Vorstellung, dass du so, das ist gut angelegtes Geld. Also ich hoffe, dass sie es weitermacht, aber die wird Sponsoren kriegen. Ohne Frage, weil das sind natürlich so, Charlie Dolan finde ich jetzt, lässt sich aus deutscher Sicht, ich bin jetzt kein Frankreich-Kenner, mit Sicherheit ein bisschen schwieriger vermarkten in diesen sozialen Medien. Und von daher ist natürlich, klar, das ist natürlich eine Art, weißt du, früher, wenn du jetzt siehst, wir haben gerade darüber gesprochen, früher hat dann halt ein Milliardär eine Swan gekauft. Oder ein Land hat gesagt, ein Staat hat gesagt, komm, wir buttern da ganz viel Geld rein, das ist viel
Prestige. Was ja immer noch so ist beim, wie gesagt, America's Cup, das ist das Milliardärspiel oder die Super Series 52, das sind die reichen Owner-Driver, die dann sich ihr Team zusammenkaufen, ne? Ohne Frage.
Ja klar, gibt's ja, aber parallel, bei diesen Offshore, in dieser Offshore-Szene gibt's das ja relativ selten, genau. Diese Milliardäre, die da sind. Also ich meine, jetzt sag mal, Boris Initialzündung war vermutlich Kasiragi. Aber jetzt ist das Unternehmen, das ist ja jetzt nicht mehr. Es war ja nur als Staat, ich sag mal, als Starthilfe. Ne, der hat so ein bisschen einen Anschub gemacht. Das hat ja Boris alles selber auf die Beine gestellt, sein Unternehmen Malizia. Ja, und klar, wenn natürlich Malizia Cole Brower damit reinkriegt, die dann nochmal, weiß ich nicht, 500.000 Leute mitbringt oder noch mehr, bingo, dann kannst du sagen, gut, das steigert meinen Markenwert und das ist natürlich eine Vermarktung dieser Marke, bringt das dann auch wirklich bares Geld.
Die Frage, die sich mir jetzt im Grunde nur stellt, ob das jetzt irgendwie auch noch gut ist. Man, natürlich ist es gut, in dem, man könnte es ja fast so sehen, okay, da ist beim Ocean Race ist dann nach wie vor, okay, eine Frau von vieren muss dabei sein. Man könnte jetzt wieder sagen, oh, die Quotenfrau, und muss die dann jetzt irgendwie so ein Pausenclown sein? Muss die irgendwie, kommt die da nur an Bord, weil sie Follower hat? Also es gibt ja, mir ist gerade so ein Name eingefallen, habe ich gerade nochmal gegoogelt, Adrian Helena ist das. Das ist eine 64 geboren, also echt eine Navigatorin, die man so gar nicht kennt. Die war beim Ocean Race dabei, beim auf höchstem Niveau wirklich Sydney Hobart andauernd. Das ist einfach eine richtig gute Navigatorin. Völlig egal, ob Mann oder Frau, aber man kennt sie einfach nicht. Die hat natürlich eine Qualität, die würde man jetzt denken auf dem Ocean Race, die brauchst du jetzt eigentlich, um auch deine Erfolge zu gewinnen. So einen von der Art, aber die hat natürlich, das ist erstmal eine andere Generation und hat natürlich keine Follower oder irgendwas, aber da ändert sich das natürlich. Ne? Das heißt ja nicht, dass jemand, der viele Follower hat, auch jetzt nicht so toll segeln können muss. Beides ist, wahrscheinlich ist das Profil eines, es geht ja auch gar nicht nur um Frauen, es geht ja auch um die
ja, wollte um ich sagen, Skipper, ich meine, ne? Girex Sude, der Huhnsegler, dem hat natürlich seine Bekanntheitsgrad auch wesentlich dazu geholfen, dass er die, oder guck dir den Jing Yong Shi an, den chinesischen Vendée-Teilnehmer.
Ja.
Der steckt ja alle in den Sack mit seinen Followern. Klar, es gibt ja auch viele da in China. Aber na klar, ich meine, das ist natürlich ein wie gesagt, das ist halt eine moderne Art, so eine Kampagne überhaupt finanziell auf die Beine zu stellen. Und zwar, weil nämlich dann Follower sind eine Währung. Die sind Geld wert.
Genau.
Und wenn du den nicht hast, ich meine, was hast du davon, wenn du supergeil segelst, aber du hast halt überhaupt keine Mark auf der Tasche, weil dich überhaupt niemand wahrnimmt, dann wird es natürlich schwierig, so eine Kampagne mitzusegeln. Und es ist ja nicht so, weiß ich nicht, mit diesen Quotenfrauen, dieses Wort, das gibt es natürlich nur, weil es das auch gibt, muss man auch sagen. Es ist immer schwierig, vor allem, glaube ich, für Frauen, wenn man in den Verdacht kommt, bist du nur wegen der Quote da. Deshalb ist, ich weiß gar nicht, ob das so gut ist. Klar ist es irgendwie gut, einerseits hat natürlich auch, es hat alles Vor- und Nachteile. Aber jetzt eine Cole Brower oder eine Rosa, ich meine, jetzt siehst du mit Cole Brower, sagt, jeder hat an Bord irgendwelche Aufgaben, ja. Ein Nico Levin hat dann irgendwie beim Ocean Race war der Navigator.
Ja.
Oriol hat die Drohne geflogen. Und ich meine, Cole Brower kann unbestritten segeln und bringt Follower mit und steigert die Markenwert. Also, das ist ja jetzt nichts Schlechtes per se.
Nee, aber natürlich hat die jetzt auch von ihrer Vita noch nicht, muss man auch sagen. Deshalb Quote, wir sprechen, aber das ist ja durchaus eine gute Sache, weil da haben wir auch schon viel drüber gesprochen. Frauen sind ja nicht deshalb, diese Quote ist nötig, weil es eben das früher einfach ein Männersport war. Und das ist immer noch nicht so, dass sie auf gleichem Niveau sind. Ich habe gerade noch so ein Opti-Jahrbuch zugeschickt bekommen, macht immer die Klassenvereinigung, dickes, fettes Buch, vielen Dank dafür. Da stehen irgendwie, fand ich auch ganz, ganz interessant, aber auch dann Statistiken drin, wer segelt denn eigentlich? Da ist, ich glaube, ob die segeln, da ist es noch knapp, ich glaube 46% sind Mädchen, die da segeln. Also es gibt diese, also was früher Männersport in dem Sinne war, gibt es in dem Sinne da gar nicht mehr, sondern vielleicht ist das schon ein gutes Zeichen, vielleicht verwechselt sich das nachher dann später auch, dass sie da mehr aussteigen und weitermachen, aber jedenfalls ist es da schon deutlich besser geworden und gerade in diesem Ocean-Bereich, Ocean Race Bereich, da gibt es eben weniger diese Tradition, dass eben Frauen dabei sind und ich meine, im Endeffekt, na klar haben wir Frauen jetzt bei der Vonnie Globe dabei gehabt, aber ich glaube es waren, was waren das, 6 oder so?
Ja und 40, auch da siehst du, was mit was für Schwierigkeiten Das ist ein Grund dafür, dass viele Frauen das natürlich nicht so nicht so schaffen, was heißt es schaffen, aber dass nicht so viele Frauen da oben ankommen, wie Männer ankommen. Die haben natürlich ein Ding, siehe Clarisse Cremer, die mal gerade ihren Sponsor verloren hat, weil sie ein Kind gekriegt hat, wo man sagt, was soll denn dir Mist? Ich meine, das war jetzt, geht ja vielen Frauen so. Ich meine,
andere Lebensplanung auch.
Wenn du jetzt ein Kind kriegst, wenn du dich dafür entscheidest, ein Kind zu kriegen, das ist ja auch ungerecht, muss man sagen, irgendwie. Jetzt bin ich voll der Feminist, weil, guck sie an, Boris wird Vater, fährt los.
Ja.
Birte hätte nicht losgekonnt.
Ja. Weißt du? Recht, haben das ja auch gemacht da, ne? Aber okay, ich meine, bei Clarisse ist ein schlechtes Beispiel, da war ja Vater und Mutter sind los und die haben das ihrer Tante.
Na gut, da war auch ein bisschen Zeit dazwischen natürlich, ja klar. Und es sind Franzosen, das muss man auch mal
mitbringen. Ja, und andererseits muss man jetzt auch sagen, ist jetzt ja auch nicht, sind ja nicht 2 Jahre jetzt irgendwie weg oder so. Das ist, guck mal, was sind jetzt, wie lange ist Clarisse gesegelt? 2 Monate? Nee, 80 Tage, ne? Oder sowas. Nicht 2 Monate.
Ja, aber trotzdem.
Ist schon lang für so ein kurz. Aber du hast natürlich recht, es geht ja auch nicht nur um die Regatta an sich, sondern es geht ja auch um die Vorbereitung und aber es ist halt wie ein intensiver Job. Aber natürlich.
Genau, und die sitzt ja nicht 2 Monate auf Malle, weißt du, im Sessel. Sondern es gibt ja auch mal so eine Restgefahr dabei noch und so. Klar. Also es ist für dazu. Frauen schon schwieriger. Also
das
ich meine, du bist auch Vater. Du weißt auch, dass das, also ich hätte 2 Tage später dann wieder irgendwie segeln können, dass wenn du das Kind gekriegt hast, machst du das erstmal nicht. So, das ist ja auch körperlich eine ganz schöne Nummer, die Frauen da irgendwie absolvieren müssen. Das ist natürlich klar, und das wirft natürlich viele zurück. Aber ich finde es ja gut, dass es diese Anstrengung gibt und sagt, jetzt nehmt doch welche mit. Ich meine, du siehst ja, Rosalind Käuper ist jetzt Skipperin. Das wäre sie nicht geworden, wenn sie nicht mitgefahren wäre.
Definitiv, also es ist eine gute Regel, aber ich glaube, besteht eben, diese Quote ist noch nötig, weil es diesen Nachholbedarf da eben noch gibt und der ist aber nur im Erfahrungsbereich liegt da. Die Frage ist jetzt nur, die nächste Generation der Segler, die Profisegler, sind das jetzt eher, müssen das Influencer sein oder müssen ja auch noch segeln können halt? Also muss ja was dazwischen geben.
Ich hab jetzt, Carsten, der Grimme-Preis naht. Ich sag's dir, pass auf. Ja. Weil ich habe jetzt eine Antwort, die gleichzeitig eine Überleitung ist.
Okay, so schön.
Du, in noch 2 Vendées, dann fahren die eh autonom. So wie Tesla. Ja. Ha? Ja, du weißt, worauf ich hinaus will?
Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja.
Wir sprechen ja immer, welche Themen wir reden müssen. Ich lege jetzt immer ein Thema hier in die Waagschale, wo ich dann immer Watschen kriege. Das war viel, viel, viel diskutiert, das Thema. Ich habe drüber geschrieben, Starlink, was ja unbestritten Top-Internet-Qualität auch für Boote ist, hat man ja an der Vendée gesehen. Ich habe ja nur von mir geschrieben, ich sage ja nicht, man soll Starlink verbieten. Ich habe nur gesagt, ich würde Starlink nicht mehr nehmen, weil ich würde, um es mal verkürzt zu sagen, von so einem durchgeknallten, also ich würde generell, muss ich sagen, von Leuten, die einen Hitlerguss zeigen, auf offener Bühne sowieso nichts kaufen. Jetzt gab es Kommentare, wo ich denke, da muss man mal drüber nachdenken. So, ja, heißt das jetzt, Leute kaufen nicht bei, ne? Also das hatten wir schon mal. Nee, wir sind ja zum Glück noch ein freies Land, können uns überlegen, wo wir kaufen. Ist ja auch kein Aufruf, das zu kaufen, ist nur Diskussion. Und ich kenne einige, die sagen, ich hole mir das nicht aus Boot, ich möchte das nicht. Klar. Ich finde auch in der Diskussion, wenn du jetzt sagst, ich segel um die Welt und brauche halt irgendwie auf dem großen Pazifik, brauche ich halt Kommunikation und so, ja, da kann man noch sagen, oder du bist Influencer und sagst, ich lebe davon, ich brauche irgendwie gutes Internet, wenn ich da draußen auf den Weltmeeren unterwegs bin, sag ich, gut, du, mach doch, ist okay, ich meine, das ist ja keine andere Möglichkeit, aber es sind halt auch viele, die Küstensegeln machen und im Mittelmeer rumdümpeln und da jetzt zum Teil so getan wird von Leuten, die es verteidigen, dass man es an Bord hat. Den muss man ja gar nicht verteidigen, muss sich ja nicht verteidigen. Also ich sage nur, ich würde es nicht mehr machen. Ich finde, also ich brauche kein durchgehendes Internet an Bord. Also das ist schön, wenn man es hat. Also meistens hat man, wenn man jetzt irgendwie dieses Jahr, werde ich sowieso immer mobiles Internet haben, dann habe ich halt eine Stunde mal nichts. Weißt, wenn ich immer einen kleinen Welt segel, habe ich mal eine Stunde kein Internet, dann ist es wieder da. Meistens hast du ja mobiles Netz auf dem Handy. Gut, jetzt auf den Weltmeeren ist was anderes, da macht schon Sinn, obwohl es da auch andere Lösungen gibt mittlerweile, die jetzt nicht 4K-Streams ermöglichen, aber die, also kommunizieren kannst du schon. Und was mir in der Diskussion aufgefallen ist, dass, also mittlerweile so manchmal so, ich bin immer jemand gewesen, der auch kritisiert wurde, ich hätte zu viel Technik mit, ich würde zu viel so auf mich auf technischen Schnickschnack verlassen. Das ging schon los, als wir, ich glaube 2000 habe ich das erste Garmin Handheld Navi, den Plotter bestellt, dieses GPS-Map-Ding. Dann Leute gesagt, ey, das muss man mit Karte und Peilung und bla. Also
Sextant.
ich bin jetzt überhaupt, ich rede jetzt aber genauso wie manche mir damals reingeredet haben, wo ich sage, gut, ich meine, du musst jetzt kein Starlink haben, wenn du von Master nach Eroskübing segelst. Also, das finde ich völlig übertrieben. Und außerdem, es ist auch nicht, dann wird immer mit Seemannschaft und lebensnotwendig und aus Sicherheitsgründen, ja, leider lebt Wilfried Erdmann nicht mehr. Mit dem hätte ich gerne mal darüber gesprochen, wie der das eigentlich gemacht hat. So, ich finde nur so ein bisschen, ja, also in der Situation, in der wir gerade alle stecken, kann man, glaube ich, nicht verurteilen, wenn man auf den Gedanken kommt zu sagen, also von Elon Musk würde ich mir jetzt gerade nichts dran schaffen. Aber das war, du hast gesehen, die Wogen kochten wieder hoch, ne?
Ja, wobei, findest du, hast du denn da wirklich Hau für gekriegt? Also ich habe das jetzt so
Na,
empfunden,
Haue,
dass du,
Haue kriege
nee,
ich
also
nicht. Also
nein,
ich
aber im
jetzt.
Sinne von, ich fand doch eigentlich, oder ich fand das ja eigentlich ganz beruhigend, dass es doch euch also eigentlich ist es ja so eine Sache, wo man sagt, ja, na klar, ich meine, das siehst du ja auch gerade die Diskussion bei Tesla und das ist ja eher so, sag ich mal, man guckt das mit großen Augen an. Also mich zieht das auch, muss ich schon zugeben, echt ganz schön runter, dieses ganze Thema. Ich habe jetzt auch angefangen, mir irgendwie Nachrichtenseiten zu sperren. Ich habe das gerade beim Freund gehört, der macht es auch irgendwie so. Da muss man ja irgendwie aufpassen. Und dass da so eine, na, ich nenne es mal die Macht des kleinen Mannes vielleicht drin besteht, irgendwie, okay, ich kaufe keinen Tesla oder den ich jetzt gerade nicht mal eben kaufen wollte, aber vorher war das ja nun positiv besetzt irgendwie. Ich habe auch mal, weiß ich nicht, mein Sohn hat mir mal einen Podcast über Elon Musk irgendwie ein paar Teile, da war ich echt auch begeistert von dem Typ, ne? Okay, brauchen wir gar nicht drüber reden, das ist ja allen so gegangen, der ist jetzt irgendwie ein Vollidiot
Ja,
und
es
jetzt
war,
kann man.
also wie hat mein Opa immer gesagt, es war nicht alles schlecht. Natürlich nicht.
Ja,
Der ist halt in den
aber
letzten Jahren so durchgedreht, also.
ja, ist so. Aber wie kann man jetzt darauf reagieren? Und das ist ja ganz schön, wenn man jetzt sagt, okay, klar, muss ja irgendwie nicht sein. Deshalb fand ich das Thema natürlich, passte wirklich ganz, ganz, ganz gut. Und da, ich finde, da konnte man eigentlich auch nur zu nicken und sagen, ja, klar, wenn das geht. Natürlich waren wir jetzt froh, haben wir auch schon drüber gesprochen. Ronny Globe hat eine neue Qualität auch für den User bekommen, wegen Starlink eben. Naja, keine Ahnung. Es ist ja
Das ist lustig, weil wir hatten dieses Jahr,
traurig.
das hatte mit Musk überhaupt nichts zu tun.
Nee.
Weißt du noch, hatten wir mal die Diskussion mit dem IQ, ob das überhaupt so gut ist, dass man immer da drauf,
Ja,
so, vielleicht hat's ja auch mal
stimmt.
Vorteile, wenn's nicht so, wenn du nicht immer jeden Pups jetzt mitkriegst, wovon wir bei dem Thema schon waren, sondern
Ja.
dann so gesammelt. Ich weiß gar nicht, ich meine, vor 4 Jahren auf der vorletzten Bondi, da sind ja auch immer Videos gekommen, das war ja auch noch nicht Starlink. Wie haben die das eigentlich gemacht?
Ja, stimmt. Aber okay, das ist natürlich richtig, alles, es geht immer weiter, aber jetzt lese ich auch schon so die ersten Meldungen. Naja, die sind natürlich die Bilanzen von der Morning Globe ist ja jetzt nun vorbei. Und warum sind denn zum Beispiel nur so wenig Boote ausgefallen? Ich glaube, sechs nur oder so. So wenig wie noch nie. Und da sagten einige, ja, das, oder der, nee, gar nicht, war ein Interview mit dem, glaube ich, Morning Globe-Chef, Mermo. Und er sagte unter auch, das ist im Grunde schon Ergebnis der vergangenen Warnie Globe, weil die eigentlich so erfolgreich war, weil die so erfolgreich war, auch im medialen Sinne, sind natürlich Sponsoren draufgesprungen. Es gab eben auch 40 Boote, war ja nur eine Begrenzung nach oben. Die ganzen Projekte, die eben das nur so halb gehangen geschafft hätten, die haben sich gar nicht qualifizieren können. Und die guten Projekte, klar, war jetzt natürlich die nächste Generation der Foiler, die Regeln haben sich nicht geändert oder kaum geändert. Da ist aber einfach auch viel mehr Geld reingeflossen, weil auch da natürlich mehr Sponsoren drin sind, weil die einen besseren Output haben für ihr Geld einfach mehr bekommen. Und dadurch geht das auch schon wieder Richtung Sicherheit. Deshalb können die natürlich die Boote ganz anders bauen, können da viel mehr Manpower und auch Rechenpower reinsetzen. Also das ist alles so eine Folgegeschichte. Also der Erfolg, der mediale Erfolg, der natürlich auch durch Internet und Videoübertragung kommt, führt dazu, dass ja wieder andere Geldgeber reinkommen, und dann hat im Endeffekt, kannst du das auch wieder so interpretieren, naja, da wird die Sicherheit auch wieder besser durch. Also es ist alles so eine Folgegeschichte, aber man wird jetzt schon wenig wieder drauf verzichten wollen und sagen, wir drehen jetzt wieder alles zurück.
Ja, wie gesagt, ich kritisiere jetzt nicht die Wundi, dass die Stalin. Nein. Auch übrigens, ich kenne auch ganz viele, wir haben von dem ich dort übernommen habe. Jens Brambusch, der Journalist ist und auf dem Boot lebt, jetzt irgendwie ich glaube auf Kuba sind sie jetzt gerade, der muss von unterwegs, er schreibt für einen Spiegelartikel und sowas und für irgendwelche Wirtschaftssachen, der publiziert, und der braucht natürlich Internet. Ich meine, und da ist natürlich keine Frage, weil es gibt derzeit leider nichts Vergleichbares.
Ja.
Das ist halt das Problem an der Sache, dass der das in der Hand hat und das ja auch, es wird jetzt ein bisschen politisch, aber auch so gefährlich sein kann, dass der jetzt irgendwie auf Knopfdruck sagt, gut, dann ziehe ich jetzt der Ukraine einfach mal das Internet. Stimmt. Ist halt so gefährlich, dass ein Mensch sowas in der Hand hat. So. Und auch das fände ich noch einigermaßen okay, wenn der das alles, er hat es ja auch gemacht irgendwie, aber dann, wie der sich gerade gibt und was er so von sich gibt und wie er es von sich gibt, da denke ich, da hätte ich könnte jetzt nicht in den Laden gehen und sagen, ich hätte gern einmal Starlink. Wie gesagt, ich brauche es auch nicht. Und ich fand halt in der Diskussion auf Segelreporter die Kommentare, das war alles völlig okay, das ist sehr, sehr freundschaftlich nett, geht das da irgendwie immer rund, finde ich. Fast immer, es geht halt in den sozialen Medien, in den Gruppen dann los, weißt du, dann wird das geteilt und dann kriegst du es mit und dann wirst du gleich beschimpft, was mir egal ist, also mein Gott, beschimpft mich halt, ist ja dein Problem im Grunde. Aber ich finde die Argumentation schon wirklich lustig, wenn ich, weißt du, ich meine, was soll ich auf dem Stein oder Meer oder wenn ich in der dänischen Küste rumgondel, was brauche ich da? Highspeed, super, wow, Internet. Also im Hafen habe ich es eh. Und ja, klar, also, aber es ist schon immer, ich bin damals mit Digger rumgefahren, da habe ich mir so einen mobilen Router gekauft mit so einer dänischen Karte, das war so eine Prepaid-Karte. Und dann lag ich in irgendeinem Hafen. Ich weiß gar nicht, was das war. Das war aber jetzt relativ deutschlandnah in Dänemark. Und habe diesen Router angestellt und habe gesagt, komm, ich hatte dann auch den Abend vorher Nachbarn, die, oh, du hast Internet. Ich sage, ja, kann ich das mal nutzen? Ich sage, ja, komm, ich schalte das einfach frei, da musst du gar kein Passwort eingeben. Das konntest du so machen. Das war so wie so ein freier Hotspot. Und da konnte ich immer sehen, wie viele Leute sich eingewählt haben. Ich habe das Ding gerade angemacht, waren da 8 Boote online bei mir über den Router. Dann habe ich es ausgemacht, weil das war so ein Datenvolumen gebunden. Aber klar, die Leute lächzten danach. Aber ich finde auf See, boah, das, ich
ja,
weiß nicht.
Ja, ja, das stimmt schon. Nein, aber egal. Das ist ja, glaube ich, guck mal, jetzt bald geht doch die europäische Rakete Ariane, die schickt dann unsere eigenen Satelliten hoch und dann ist, glaube ich, wieder alles gut, oder?
Ja, so viele glaube ich nicht. Ich hoffe auch nicht, dass noch einer so viele.
Soll auch nicht so gut funktionieren. Aber
obwohl von ihm stürzt er jetzt auch auf von Musk. Aber ich habe, wenn man das
mal sieht. Das kann kein Zufall sein, oder?
Wenn man das mal sieht, was da oben los ist, wie viele, ich weiß nicht, wie viele Satelliten hat er da rumfliegen? 7000 oder sowas?
Ich weiß auch nicht. Das ist schon irre, ne?
Ja, das ist so richtig. Es ist. Also so ein Wahnsinniger, der das alles in der Hand hat, das ist das macht mir ein bisschen Angst. So.
Oh, und jetzt ziehst du mich schon wieder runter. Ich hab
extra. Du hast gerade Starlink auf dem Container gebaut, ne?
Ja, genau. Ach, scheiße, hör mal auf.
Was hast du denn noch für Themen? Was hast du denn diese Woche noch für Themen auf der Uhr? Gibt's da was, was ich.
Ach so, ja.
Es gehen ja immer viele danach ins Internet, in dieses Internet und machen Segelreporter auf. Schließen Abos.
Ja,
was erwartet sie denn bei dir noch diese Woche?
Ich bin tatsächlich kurz davor. Ich habe ja immer so viele Themen parallel und dann schaffe ich das wieder nicht. Gerade eben habe ich noch irgendwie von nochmal Weiß nicht, Ronnie Globe nochmal fertig gemacht, Sam Goodchild, dass er jetzt nicht sein eigenes Ding macht, finde ich ja irgendwie ganz, ganz spannend. Also Ronnie Globe ist natürlich die nächsten Geschichten, die jetzt langsam die neuen Projekte kommen da irgendwie. Aber was ich jetzt gerade ganz spannend, ich habe viel Zeit vertrödelt, muss man auch wieder sagen, weil ich heute Morgen mir 18-Footer-Regatten angeschaut habe im Sydney Harbour. Und wir waren ja vor 2 Jahren, haben wir mal eine kurze Auszeit gemacht, da ich mit meiner Frau, und haben wir uns auch mal so ein 18-Footer-Rennen, sag ich.
Rennen.
Das ist ja tatsächlich in dem Revier, wo auch wir gerade SailGP irgendwie hatten, da um Shark Island herum segeln die ja immer ihre 18-Footer-Leagues. Man kann schon fast sagen, 18-Footer ist ja voll uncool. Das war früher mal, war das ja das super Ding und vergleichbar mit Foiling und ich weiß, die Videos gab es dann.
Hatte ich auch, die Variante hatte auch 18 Fuß. War auch ein
18-Footer. Ach so, genau. Ja. Aber nicht mit 3 im Trapez irgendwie. Ne?
Also, das wird so richtig übertragen, also live?
Ja, ja, das wird live. Und ich weiß, cool. Von früher weiß ich noch, ich bin so aufgewachsen, da war das der Hammer, die waren ja ihrer Zeit so dramatisch voraus. Das sind ja im Grunde, sind das ja Skiffs, also wie ein großer 49er mit einem Mann mehr. Sieht ja im Grunde genauso aus. Und die sind, ja, fahren an Sydney Harbour immer diese eine, ich glaube, wie heißt das, J.J. Gild Tina, ich weiß gar nicht, wie das ausgesprochen wird. Das ist irgendwie ein Typ, nachdem der Saisonhöhepunkt benannt ist. Das ist eigentlich die inoffizielle Weltmeisterschaft dieser Boote. Und wie gesagt, von früher ist man, ja, ich kenne diese Videos, wo die von Fähren überfahren werden, weil da ist auch alles egal. In Sydney Harbour fährt ja alles kreuz und quer durch und die fahren auch quer durch die Felder da und da stoppt auch keiner und naja, die können halt mit ihren großen Gennakern und mit 3 Mann im Trapez, so wo sie da rumbalancieren, da kannst du nicht mal eben ausweichen oder so. Jedenfalls mega spannend. Das Ding war eigentlich auch schon fast durch, weil es seit es die ganzen Foiler gibt, hoch und runter, nee, aber das ist immer noch hochprofessionelle Rennen sind da, die da gefahren werden. Und inzwischen kannst du das auch toll angucken, weil das mit Drohnenaufnahmen, da hast du immer 2 Kommentatoren drauf. Wie gesagt, damals, als wir vor Ort waren, da, also du kannst immer drauf wetten, tatsächlich. Fährt so eine Fähre los, dann sitzt du da drin und machen die so Buchmacher und kannst dann, ich hab's zu spät geschnallt, haben da nicht drauf gewettet, aber kannst dann parallel gucken, wer mit Drinks und so fährst dann parallel. Und jetzt ist eben, wie gesagt, dieser Saisonhöhepunkt. Und das Interessante ist, dass eben ein deutsches Team dabei ist. Und ich habe letztes Jahr schon viel drüber geschrieben, nämlich über, jetzt lese ich gerade nochmal, habe ich mich tief in diese ganze goldene Blattszene und so eingearbeitet, über die royalen Verhältnisse auch in Deutschland. Und das ist nämlich Prinz Heinrich von Bayern, der da segelt.
Ach nein, echt?
Und das ist der Ururenkel, das lese ich jetzt gerade vor.
Der sitzt dann so in so einem Hermelinmantel auf dem Elternfoto, genau. Oder wie geht das? Genau.
Gibt schön Gewicht, muss ja immer ordentlich Gewicht, der saugt sich dann voll Wasser. Und dann, das ist der Ururenkel des letzten bayerischen Königs, Ludwig des Dritten.
So. Ach krass.
Die Geschichte ist, der ist halt ein sehr richtig guter 49er-Segler auch gewesen. Naja, und der hat aber dann auch von hier Prinz Luitpold, ich glaube, ist der Sohn von Luitpold, der auch ein sehr guter Segler war. Ich bin selber mal auf König Ludwig Centomiglia gesegelt. So eine Asso 99. Centomiglia ist ja diese 100-Meilen-Regatta am Gardasee, war eine der größten
Regatten. Ja, genau.
Und da sind wir tatsächlich auch mit dem mit seinem Boot, also der immer eins gesteuert, ich weiß gar nicht, warum er nicht dabei war. Jedenfalls bin ich da irgendwie mitgesegelt, hier bei Andy Plättner, weiß ich noch damals. Und der hat dann auch immer so einen riesen, also was ist das? König Ludwig, das ist dunkel, ist halt ein Bier, ne? Und er hatte diese
Brauerei da.
Genau. Und jetzt sein Sohn aber, der veranstaltet und der hat quasi den Auftrag oder ist Chef des Kaltenberger Ritterturniers. War ich auch selber gegoogelt. Hä, was ist das denn? Das ist eine große Nummer, wo dann wirklich Ritterfestspiele sind da irgendwie unten. Und deshalb, und der hat im Großsegel, hat er einen dicken, großen Ritter von ganz oben bis unten drauf. Da oben drüber steht Kaltenberger Ritterturnier. Also das ist im Grunde der Werber, und der heißt dann immer, das Team heißt Black Knight. Ja, und das war am Anfang dachte ich, das ist irgendwie ein großer Spaß, aber die macht das jetzt schon ein paar Jahre und tatsächlich, er segelt mit den beiden Brüdern Thomas und Andy Martin. Ich glaube, die kennen sich alle aus der 49er-Szene. Und fährt für das Jahr immer um die Zeit darüber. Letztes Jahr sind die wirklich von, guck mal, 27 Booten sind die Fünfter geworden, was schon echt gut war. Das ist, glaube ich, noch nie so ein Schiff, glaube ich, ein deutsches Team irgendwie geschafft. Und jetzt, was war denn heute? Hatte ich irgendwie geguckt, lagen sie fünf Rennen und haben schon zweiten und dritten gefahren. Also fahren wirklich um die Top 3 da irgendwie mit. Wir haben allerdings auch einen Elften.
Und wann läuft das immer? Wann kann man das sehen?
Ja, das ist durch die Zeitverschiebung ein bisschen schwierig, aber die und auf YouTube, wenn kann man sich die Videos dann zeitversetzt irgendwie runterladen und das ich habe jetzt muss ich mal morgen die Links setzen. Ich wollte
kurz fahren. Interesse
dran. Genau.
Also haben die auch diese das wäre nicht lustig, wenn die diese Kommunikation, wie die sich unterhalten, gibt's das da auch?
Nee, das
schade.
So gut ist nicht, hast recht.
Stimmt. Weil gerade bei dem Prinzen, der die Ritterfeste aus. Weißt du, wenn die so reden, reich er mir die Pinne. Sowas finde ich super.
Nee, aber ich habe tatsächlich mal auf Instagram ein paar Videos gesehen, wo dann sieht es nicht nur von denen selbst, aber da ist dann auch, da segeln ja noch richtig gute Leute mit. Also der große Favorit war irgendwie so ein Match Racer, von der das Team Rack steuert. Und da hörst du nur so Ausschnitte wie, ich weiß nicht, ob der seine Helmkamera, das waren irgendwelche Trainingsrennen, aber wo er einfach nur rumschreit, weil sie halt, ich glaube, der ist auch ein Matchrace-Weltmeister, ich glaube, bei der Jugend geworden schon mal und wie sie dann einfach mit Vorfahrt auf jemanden, auf einen anderen Alien-Footer zu und natürlich total sich da ausklinken, weil der andere nicht Raum macht und fast auch kennt. Also es wird schon mal laut auf diesen Booten, weil es einfach, sind einfach mega schwer zu beherrschen, nach wie vor Riesenreck und drei Leute im Trapez, dann so ein Skiff, ein riesen Gennaker und da siehst du natürlich dann auch, ein Rennen habe ich gesehen, da fährt dann mitten beim Starter so eine Fähre durch, also ein Zuschauerboot, wo dann einfach dreimal so minutenlang in Lee von diesem Schiff im Windschatten fast kentern. Also das finde ich natürlich dann auch, du denkst halt, das kann alles nicht wahr sein. Aber da musst du halt nochmal mit diesen Hindernissen ausweichen. Aber es ist eben hochwertiges Segeln auf dem Kurs, nicht nur up and down, sondern die fahren da quer durch diesen ganzen Sydney Harbour durch und ja, ist spannend. Wenn Wind ist, wie gesagt, dann hast du unten an der Lehtonnenrunde und dann hauen die ineinander und kentern und überschlagen sich und also höchster Sport auf höchstem Niveau und ich mache morgen mal ein Update, wo es beim deutschen Team gerade läuft. Aber mit dem ersten Platz wird es schwierig, weil da ist die haben schon vier Erste gesegelt. Auch witzig, weil das ist immer Jan Du, das ist eigentlich auch ein Geldgeber, der Typ heißt Winning und eigentlich ein total guter Name, wird man sich
der heißt gedacht, so.
Der heißt Winning mit Nachnamen. Und sein Vater hat das eigentlich immer gewonnen, Jan Du, und dann ist der Sohn, der hat das dann auch gewonnen. Und die haben so einen richtigen Rennstall, wo zum Beispiel die dann von Ian Murray quasi, den hatte ich tatsächlich vor Ort da vor zwei Jahren gesehen. Hey, den Typen kennst du doch. Und ja, und der ist nämlich Wettfahrtleiter vom America's Cup gewesen. Und der hat den Rennstall, der hat dem kleinen, oder John Winning heißt der, John Winning Junior und John Winning Senior. Und hat dem Junior hat er dann den Pinnenausleger da zusammengebastelt, weil das sein Job ist, diesen Rennstall dazu. Fand ich irgendwie ganz, ganz interessant.
Aber da freue ich mich drauf, wenn du da kann man noch ein bisschen segeln gucken, ist immer ganz schön.
Ja, gerade um die Zeit passt das jetzt immer ganz gut und und ein bisschen Daumen drücken, vielleicht haben wir auch ein Deutsches. Also die sind wirklich gut und haben da gut dabei.
Ja. Und wir sind eigentlich durch. Wir können Deckel drauf machen. Noch kurze Hinweis an die Hörer, die warten, was ist denn jetzt eigentlich mit dem Imoca-Podcast? Wir sind dran, wir arbeiten noch dran und gucken, was passiert. Und wenn es was zu melden gibt, machen wir es eh. Und ansonsten, sehen wir uns in zwei Wochen wieder, die immer wahnsinnig schnell umgehen. Ne? Wenn ich dir immer Sonntag schicke ich dir immer die WhatsApp, wir sind Dienstag dran.
Ist so wieder, ja.
Heute werde ich übrigens nicht wundern, wenn ihr den Podcast hört und ich sage 11.3., er wird am 12.3., weil heute Abend gucke ich echt mal Fußball.
Ja.
Bayer gegen Bayern, das Rückspiel, vielleicht gibt es ja noch ein Wunder.
Ach man, der arme Wirtz hat sich doch seinen Fuß gebrochen da, oder? Was heißt
der
Süd?
Nee, das ist der fällt ein paar Wochen aus. Ich meine.
Ach, scheiße.
Ja, passiert, weißt du?
Ja. Ja, das, für heute wäre es, glaube ich, der wird schon fehlen. Aber ja. Egal, vielleicht finden wir ja, vielleicht sehen wir, hören wir das Wunder. Wunder genau. Von Bern nicht, ne, aber.
Und damit sage ich danke fürs Zuhören von eurem Fußball-Lieblings-Podcast.
Genau.
Carsten, dir danke und wir sprechen uns und hören uns und bis bald. Ciao, ciao.
Jo, tschüss.
Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.